Und jetzt ist meine Frage an dich. Wie würdest du mit einer Permakultur Geld verdienen?
Oh, ganz, ganz spannendes Thema. Habe ich mich hier früher schon gefragt.
Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem allerliebsten Podcast zum Thema nachhaltige Gartennutzung, Permakultur und der Pflanzenkohle, die wir lange nicht mehr als Thema hatten. Kommt vielleicht bald nochmal, aber heute, ich weiß es noch nicht, denn ich kenne noch gar nicht alle Themen, die heute drankommen. Ich bin nicht alleine und ich bin natürlich der Franz. Ich bin nicht alleine, der Nils ist dabei. Hallo Nils.
Hallo Franz. Franz ist nicht alleine, das stimmt.
Und nach dieser zumindest geschmeidigeren Einleitung als deiner letzte Woche, wo die Wörter so ein bisschen durcheinander geworfen waren, wie ich es nachher im Schnitt nochmal gemerkt habe, möchte ich doch heute mal erstmal unser Thema vorstellen. Denn wir haben gar kein festes Thema heute. Wir haben eine offene Themennacht, wie der liebe Domian sagen würde. Ich weiß nicht, ob man es auch außerhalb von Westdeutschland kennt. Radioshow ist es ja. Oder läuft ja auch im Fernsehen, Domian. Er hat immer so offene Themennächte und da kann jeder anrufen und einfach mit einem Thema ankommen und dann darüber reden. Und sowas wollten wir heute auch mal machen. Nur, dass leider keiner von euch anrufen kann, sondern nur wir beide dabei sind und wir beide haben Themen mitgebracht, über die wir so ein bisschen diskutieren wollen und die vielleicht nicht groß genug für eine ganze Folge sind, aber es doch würdig sind, einmal darüber zu reden. Dabei soll es auch so ein bisschen um Meinungen gehen und weiß ich nicht was. Ich weiß nicht, was der Nils mitgebracht hat. Der Nils weiß nicht, was ich mitgebracht habe. Eine Mischung aus Domian und Geschichten aus der Geschichte. So, aber bevor wir mit unseren Themen loslegen und ich gespannt auf Nils Themen warte und ihn lausche. Nils, ist ein bisschen was in unserem Garten, in unserer Permakultur in der letzten Woche passiert? Wie sah es da aus oder geht's erst jetzt richtig weiter?
Ja, es gibt eine ganz, ganz große Veränderung. Hattest du mir ja stolz auf dem Bild gezeigt. Wir haben ein Fass.
Ja, wir haben unser 1000-Liter-Fass. Eines, das erste, so muss man es sagen. Ne? Wir wollen ja da so ein bisschen eine Reihe an 1000-Liter-Fässern hinstellen, die wir alle vollhauen wollen, denn wir gehen schon davon aus, dass es im Sommer, trotz unseres doch etwas feuchteren Gebiets, in dem wir da unsere Permakultur planen, trocken wird und dann brauchen wir das Wasser. Und im Moment versickert das einfach und wir möchten es natürlich auffangen. Deshalb jetzt das erste 1000-Liter-Fass. Vielen Dank nochmal. Und der Nils möchte noch was dazu beitragen.
Ja, ich habe nämlich heute noch mit jemandem gesprochen, der in der Gartenbranche gearbeitet hat. Und er hatte mir gesagt, dass man bei diesen 1000-Liter-Fässern auf jeden Fall aufpassen soll, wo sie herkommen und wofür sie genutzt wurden. Ganz oft diejenigen, also die Fässer, die man gratis irgendwo bekommt, da waren vorher Substanzen drin, die erklären, warum niemand dieses Fass mehr haben möchte. Und wenn wir das dann zum Wasserspeichern benutzen und das dann auf Nahrungsmittel auftragen, also im Garten, kann das nicht immer gewollt sein. Deswegen nur nochmal der kleine Disclaimer hier, da ein Auge drauf haben.
Ja, aber ich weiß ja, wo unser Fass herkommt und kann dir sagen, dass es zum Wasserspeichern genutzt wurde.
Sehr gut, ist ein gutes Biofass.
Wenn es vorher für irgendwas anderes genutzt wurde, dann ist es inzwischen so sauber, dass das kein Problem mehr sein sollte. Also, unser Fass ist da, wir müssen es nur noch aufstellen. Ansonsten, es lag ja viel Schnee, hat viel geregnet. Jetzt, heute und gestern war wieder richtig gutes Wetter. Den Nils und ich, wir haben uns beide Sonnenbrand geholt am ersten Tag, an dem wir draußen waren. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber es läutet natürlich die nächste Phase unserer Permakultur ein, in der wir jetzt die vorgezogenen Pflanzen langsam alle rausbringen können. Bei manchen dauert es noch ein bisschen, die müssen auch eine gewisse Stärke haben, um gut mit diesem neuen Umgebung klarzukommen. Aber ich glaube vor allen Dingen Nils Kürbisse, die warten schon ganz gespannt darauf, sie endlich rauszusetzen. Und wir haben ja gesagt, eigentlich setzt man Kürbisse erst nach den Eisheiligen raus, weil die ein bisschen frostempfindlich sind. Wir haben uns aber was überlegt, wie wir das vorziehen können und wie wir es zumindest mal ausprobieren wollen. Und zwar haben wir ganz viele so Kanister, in denen so Zucker Sirup war, als Futter für die Bienen und die sind, wenn sie leer sind, man kann sie klar als Kanister benutzen, aber man braucht nicht hunderte von diesen Kanistern. Deshalb haben wir überlegt, ob wir ein paar von denen als Mini-Gewächshäuser für die Kürbisse nutzen. Das heißt, wir schneiden sie an einer Seite auf, stellen sie über die Kürbisse, sodass es da schön warm drin ist und wir die Kürbisse auch ein bisschen früher raussetzen können, denn ich kann es nicht oft genug sagen, der Nils hat uns reingeritten. Wir wollen ja den 100-Kilo-Kürbis ziehen. Und der muss natürlich richtig früh anfangen, richtig loszulegen mit seinem Wachstum. Deshalb unser Mini-Gewächshaus. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich bin sehr gespannt. Nils, glaubst du, dass es funktioniert?
Ja, ich hoffe es mal. Also ganz ehrlich, wenn das Wetter so bleibt, wie es jetzt ist, ist es ja nicht mal notwendig. Es hat frühsommerliche Temperaturen. Ich bin heute im T-Shirt nach draußen gegangen. Aber ich bin trügerisch. Das hatte ich nämlich vor ungefähr 2-3 Wochen auch schon mal gedacht. Ja, dann habe ich ja richtig eifrig schon vorgezogen und gedacht, das kann ich raussetzen. Und dann ist es nochmal kalt geworden. Also für den Fall können wir die auf jeden Fall nutzen. Und das Schöne daran ist ja, da kommt ja auch Licht durch diese Kanister. Das heißt, ne, es hat ja wirklich diesen Gewächshauseffekt. Und wenn wir sie jetzt nicht für die Kürbisse benutzen, dann können wir sie bestimmt später irgendwann für Pflanzen benutzen und schauen dann, wie das funktioniert. Bei den Kürbissen übrigens habe ich mir auch noch gedacht, was wir machen können. Wir haben ja ganz, ganz viele Kürbisse, ganz, ganz viele Kürbissetzlinge und wir haben ein paar Beete vorbereitet, wo wir sie einpflanzen können. Allerdings haben wir natürlich auch noch große Wiesenflächen und es ist, haben wir schon gemerkt, ein bisschen Arbeit, so ein Beet anzulegen. Man muss viel Kompost schleppen und sowas, man muss dafür sorgen, dass die Wiese nicht durchwächst. Und da meine Idee, einfach die Kürbisse direkt in die Wiese pflanzen. Ein bisschen Kompost drumherum und dann gucken, ob sie sich verwurzeln. Und die machen ja, die geben ja sehr, sehr schnell sehr große Ausläufer, sehr große Blätter. Jetzt meine Idee, meine Theorie, dass die Kürbisse die Wiese überwuchern und praktisch der erste Schritt dazu sind, diese Wiese langsam zu einer Gemüseanbaufläche umzuformen, ohne dass man da viel Anfangsarbeit reinsteckt. Bin ich gespannt, wäre ich auf jeden Fall für, dass wir das ausprobieren und dann sehen wir ja in ein paar Monaten, wie auch sich die Kürbisse machen im Verhältnis zu denen, die wir richtig angepflanzt haben.
Genau, dann ist natürlich von Vorteil, wenn die schon eine gewisse Größe haben, sodass sie sich gegen die anderen Pflanzen, die da wachsen, durchsetzen können und wir ihnen vielleicht auch ein bisschen bessere Startbedingungen geben, sodass wir die Pflanzen drumherum, die wir sehen, okay, die sind schon relativ groß, dass wir die nochmal klein halten, irgendwie absensen oder so, sodass der Kürbis da zumindest mal bessere Startbedingungen hat, aber es wird nicht leicht für ihn. Da werden nur die Besten überleben und vielleicht bringt uns ja so ein wildgesetzter Kürbis, unseren 100 Kilo Kürbis. Gut, ansonsten müssen wir noch ein paar Beete anlegen, Wege anlegen. Ich bin aber bis jetzt ganz zufrieden, wie es aussieht. Wir haben das ja immer so schön mit Steinen, Bruchsteinen eingefasst, von denen es bei uns unfassbar viele gibt. Also die liegen da wirklich in einem großen Haufen rum und warten nur drauf, auf unsere Fläche geschleppt zu werden. Gut, ansonsten werden wir euch nächste Woche auch berichten, wie das Ganze abgelaufen ist. Und wieso unsere Erfahrungen damit waren. Was ich auch noch machen will, ist unbedingt, sind die Pilze endlich setzen. Habe ich immer so ein bisschen mit gewartet, weil die Pilze, die sind ja auch erst nächstes Jahr dann fertig und dann hat man nicht so den Antrieb, das zu machen, weil man natürlich erst später Resultate kriegt. Aber jetzt muss es endlich losgehen, weil sonst ist es zu spät und dann bringt es auch nichts mehr. Also Pilze sind dann auch in Arbeit. Okay, so viel zu den Themen. Hast du noch irgendwas, Nils, in der letzten Woche, was passiert ist, über das du jetzt in diesem Intro noch reden willst?
Nicht wirklich, aber ich habe ein Thema, was so halb in das Intro vielleicht gehören könnte, weil es auch mit meinem Garten zu tun hat. Deswegen würde ich, wenn du jetzt nichts mehr zuzufügen hast, einfach mit dem ersten Thema anfangen.
Gerne, genau. Also ich habe euch ja erklärt, ne, jeder hat ein bisschen was mitgebracht. Wir lehnen uns zurück, trinken unseren Kaffee oder unseren Tee und plaudern hier ein bisschen gemütlich über verschiedene spannende Themen rund um unsere Oberthemen, die ich ja am Anfang schon genannt habe. Bitte, Nils, du darfst anfangen.
Sehr schön. Und zwar geht es um das Thema Blei. Wer die letzten Podcast-Folgen gehört hat oder die letzte Podcast-Folge, dann der oder die wird bestimmt gehört haben, dass wir bei uns im Garten, also ich in meinem eigenen Garten, eine Bodenprobe habe machen lassen, da wo auch die Flut durchging und dass dort erhöhte Bleiwerte aufgefallen sind und ich mich jetzt damit auseinandersetzen muss, wie gehe ich damit um. Und jetzt muss ich erstmal ganz, ganz großen Dank an unsere Zuhörer hinaussenden. Wir haben richtig liebe Mails dazu bekommen, auch hilfreiche Tipps und Tricks, teilweise mit Studien belegt. Wirklich ganz, ganz klasse. Haben wir einiges von, oder habe ich einiges von gelernt auf jeden Fall. Und das habe ich dann zum Anhang genommen und mich noch ein bisschen weiter informiert und mit einer Behörde gesprochen, die sich auch damit auseinandersetzt, wie man denn nur mit verbleiten Gegenden umgehen kann. Und was sie mir gesagt hat, war ganz interessant. Und zwar, oder fangen wir andersrum an. Erstmal gehen wir auf das, was uns ein findiger Zuhörer zugeschickt hatte, ein. Und zwar die Idee, dass man das Blei wieder aus dem Boden entfernen kann. Das hat doch so ein Fachwort. Ich hatte es mir jetzt leider nicht aufgeschrieben.
Vorbereitung, Nils.
In der Vorarbeit machen sollen. Genau, auf jeden Fall hat es ein gibt es dieses Konzept, das wurde vor allem mit Sonnenblumen ausprobiert, dass man praktisch Sonnenblumen angepflanzt hat und daran gehofft hat, wenn man die Sonnenblumen abschneidet und sie abträgt, dass die Sonnenblumen das Blei oder die Schwermetalle aufnehmen und dann nach und nach Schwermetalle aus dem Boden entfernt werden. Und das funktioniert wohl nicht. Jedenfalls haben die Studienergebnisse bisher keine positiven Anzeichen dahingehend gefunden. Was allerdings
schade.
Ja, ne? Also fand ich auch besonders, weil ja nach der Flut ja alles voller Sonnenblumen war.
Ja? Das hätte sich schon von alleine erledigt, vielleicht. Ja, obwohl, die hat ja keine abgeschnitten. Oh, vielleicht ein paar abgeschnitten, aber die meisten sind ja einfach wieder umgefallen.
Ja, aber ich denke mal, dieses Jahr, die haben ja alle gesamt und niemand hat die Sonnenblumen ja abgeerntet. Ja, und so viel können die Vögel gar nicht fressen. Deswegen denke ich mir, dass dieses Jahr noch eine größere Sonnenblumenplage, oder ich hoffe, dass noch eine größere Sonnenblumenplage unser Land hier heimsucht. Sieht nämlich richtig schön aus. Und dann habe ich gedacht, ja gut, könnte man die Sonnenblumen dafür nutzen. Allerdings, wie gesagt, klappt das nicht. Was man allerdings machen kann und was jetzt vermehrt die Strategie ist, ist, dass man das Blei so gut es geht im Boden bindet. Dass man das Blei für die Pflanzen nicht verfügbar macht, sodass es eben nicht in unseren Nahrungskreislauf aufgenommen wird. Und da hilft etwas, das von dem Franz auch ganz großer Fan ist, nämlich starkes Mulchen zum Beispiel und Kompostieren. Ne, wenn ganz viel Kompost, ganz viel Biomasse im Boden ist, in dieser Biomasse, in diesen Kohlenstoffstrukturen, die halten im Grunde das, die Schwermetalle fest, machen sie nicht verfügbar für die Mikroorganismen und für die Pflanzen. Und wenn wir eine große Mulchschicht oben drauf haben, ist die Erde auch nochmal abgedeckt. Denn bei den Bleiböden gibt es zwei große Probleme. Zum einen ist, obwohl eigentlich gibt es nur ein großes Problem. Es ist nämlich gar nicht so sehr das Problem, zumindest wenn es nicht eine sehr, sehr starke Bleibelastung ist, dass die Pflanzen das Blei aufnehmen, sondern eher, dass die Erde, die mit Blei belastet ist, dass die an den Pflanzen anhaftet und man dann über diese Pflanzen, über diese Früchte die Erde mit aufnimmt und dadurch Blei aufnimmt. Deswegen soll man auch zum Beispiel kein Wurzelgemüse anbauen. Also alles das, was in der Erde ist, wo viel Erde mit bei sein kann. Blattgemüse hat viel Oberfläche, da kann viel Erde dran sein. Oder zum Beispiel Grünkohl wird auch von abgeraten, besonders wenn es trocken ist im Sommer und die Erde staubig wird und dann der Staub sich auf dem Grünkohl ablegt. So kann man das eben auch aufnehmen. Und deswegen Mulch, weil der Mulch die Erde bedeckt und dann kann es keine Staubentwicklung geben.
Genau, und keine Erosion, ne? Wenn es regnet und die Tropfen das so rausschlagen, dann kann das natürlich auch auf die Pflanzen gelangen.
Genau, richtig. Das wollen wir alles verhindern. Und was mir jetzt diese Frau gesagt hat, so, und zwar, hier in der Gegend gibt es nämlich das größte Bleivorkommen in Europa. Hätte ich nicht gedacht, aber ist halt so. Und die sind dementsprechend gut geschult damit, was man jetzt bei Blei zu tun hat. Und ich möchte mal sagen, bei uns auf der Fläche, wir hatten jetzt eine Bleibelastung von 80 Milligramm pro Kilo. Das stand neben in der Bodenprobe sehr hoch. Und als ich das ihr gesagt hat, meinte sie, ja gut, so hoch ist es eigentlich auch nicht, weil 70 ist wohl der Grenzwert. Wenn man unter 70 ist, hat man also gar keine Bleibelastung, würde man sagen. Und bei ihnen spricht man eher von Bleibelastung ab 200 Milligramm. Ab 200 Milligramm bei Spielplätzen zum Beispiel muss es ausgetauscht werden, weil Kinder natürlich auch viel mit Sand spielen und mit der Erde spielen und da viel auch aufgenommen wird. Und wenn man Gemüse anbauen möchte, dann ist die kritische Grenze wohl 750 Milligramm. Ab da soll dann der Oberboden ausgetauscht werden. Oder man kann natürlich auch Hochbeete ansetzen, das macht es natürlich auch noch alles einfacher. Und in den Gebieten, wo richtig viel Blei ist, da haben die Konzentration von 10.000 Milligramm. Das sind 10 Kilo Blei pro Tonne Erde. Schon richtig viel.
Ja, stark. Hast du auch gehört, ob Pflanzenkohle dabei helfen kann, Blei zu binden im Boden? Weil Dauerhumus hat ja ähnliche Strukturen wie Pflanzenkohle.
Ich habe sie jetzt nicht spezifisch nachgefragt, würde ich aber mal von ausgehen. Ne, wir haben ja schon Pflanzenkohle auch im Wasserfilter eingebaut und auch mit dem Vermerk, dass Pflanzenkohle Schwermetalle bindet. Und wir hatten ja auch mal mit einem Professor aus dem Bereich Biologie und Schadstoffe im Boden, Bodenschadstoffen gesprochen. Und er meinte auch, dass die Pflanzenkohle diese Schadstoffe und diese Schwermetalle eigentlich ziemlich gut hält. Das heißt, dass auch über Dauer die Stoffe gebunden sind. Ne, das wäre nämlich...
Man sagt ja auch, dass... Wenn Pflanzenkohle kann ja auch schwermetallbelastet sein, ne? Wenn die Pflanzen vorher schwermetallbelastet waren. Sagt man aber, das ist nicht so ein großes Problem, weil die Pflanzenkohle es direkt hält. Also das wird zwar eingebracht in den Boden, aber es kommt nicht mehr raus und nicht weg von dieser Pflanzenkohle, zumindest für 1000 Jahre oder so.
Genau.
Deshalb würde ich mir das auch so vorstellen.
Genau, zumindest im großen Stil. Ja? Also ob da ein bisschen was rausliegt. Man, als Wissenschaft ist ja nie eine hundertprozentige Sache, aber ja, auf jeden Fall, der Großteil wird auf jeden Fall langfristig gebunden. Wenn ich die Wahl habe, natürlich würde ich mir trotzdem unbelastete Pflanzenkohle holen. Keine Frage dazu. Richtig, jetzt, was hatte sie noch gesagt? Ich wollte auf eine Sache noch hinaus. Genau, 10.000 Milligramm pro Kilo. Und, ach genau, ich habe sie nämlich gefragt, was wird denn mit den ganz stark verbleiten Flächen gemacht, ne? Und das fand ich extrem, die werden zugemacht. Das heißt, da wird eine dicke Erdschicht draufgegeben und da wird im Grunde nichts mehr mit gemacht. Da wird keine Landwirtschaft angebracht, da sind die auch stark sich am Auseinandersetzen mit Naturschutzvereinen, weil ne, die wollen natürlich Flächen möglichst naturbelassen lassen, aber wenn es halt verbleit ist und dann Giftstoffe davon ausströmen, ist das natürlich auch nicht gesund. So. Jetzt das Fazit, das ganze Fazit daraus, also wie gesagt, bei uns ist keine starke Bleibelastung, das ist schon mal gut. Wir werden jetzt vor allem darauf achten, dass wir das Gemüse, was wir anbauen, immer stark waschen, am besten schälen, wenn es geht, möglichst kein Wurzelgemüse anbauen, sowas wie den Apfelbaum können wir natürlich stehen lassen, Kürbisse können wir anbauen, ne? Und dann bin ich auf jeden Fall schon mal sehr beruhigt. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, ich kann das ganze Thema etwas besser verstehen. Und für das nächste Mal, wenn ich, ich damit konfrontiert werde, dass irgendwo Blei oder andere Schwermetalle vorhanden sind, dann weiß man jetzt besser, mit umzugehen. Und ihr hoffentlich auch. Ihr könnt ja mal schreiben. Also wenn ihr auch Probleme mit Schwermetallen habt, könnt ihr uns gerne schreiben. An podcast@keep-it-grün.de.
Genau, und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann bewertet uns gerne bei Spotify und am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Ja, spannend. Und das mit dem Mulchen hat ja, wenn du sagst, Kürbisse kann man anbauen, die liegen ja auch auf dem Boden. Wenn man mulcht, dann liegen sie natürlich auf der Mulchschicht und kommen genau, gar nicht mit der Erde direkt in Berührung. Deshalb Mulchen, haben wir ja sowieso mal eine Folge zu gemacht, ne? Super Thema, sollte man sowieso machen und jetzt lohnt es sich natürlich doppelt bei dir.
Richtig, ne? Das heißt, im Grunde eigentlich, wenn man alles so macht, wie man es sich in einem nachhaltigen Garten vorstellt, dann kann im Grunde nicht viel schief gehen.
Genau. Ja, spannend. Ich bin gespannt, wie ihr damit weitermacht, wie ihr damit umgeht. Ich weiß ja, dass bei euch auch einige Hochbeete stehen. Da könnte man ja dann die Sachen anbauen, die man vielleicht sich auf der leicht verbleiten Fläche nicht traut, in Anführungszeichen anzubauen, weil die Belastung so hoch ist.
Ja.
Ja, interessant. Wir werden das ja sicher begleiten hier in unserem Podcast, wie es damit weitergeht. Deshalb würde ich jetzt mal zum nächsten Thema übergehen und selber eins einwerfen. Und da geht es um was ganz anderes, kann ich natürlich nicht sagen, ne, weil es ja immer um die gleichen Überbegriffe geht. Aber im Verhältnis unserer Themen geht es um was ganz anderes, nämlich nochmal um das Thema Kompostieren. Wir haben ja schon sehr viele Komposter vorgestellt. Wir haben ja den Dreikammerkomposter gehabt, wir haben den Wurmkomposter jetzt gehabt, wozu wir auch ein Video jetzt machen wollen die Tage. Also seid da sehr gespannt. Da kriegt ihr dann zu der Podcast-Folge die richtigen Bilder. Und jetzt habe ich etwas ganz Spannendes entdeckt. Und zwar, ich war erst sehr begeistert, dann war ich nicht mehr so begeistert und dann war ich wieder mittelbegeistert. Und zwar ein, ich weiß nicht, ein Schnellkomposter, würde ich sagen. Also, das Ganze sieht so aus, ich weiß nicht, ob du das kennst. Man hat so ein Gerät, das ist so groß wie eine Mikrowelle vielleicht. Ein bisschen höher und sieht schöner aus. Und oben hat man so einen Metalleimer drin. Das sind vielleicht 10 Liter und da füllt man seine Essensreste rein, die in der Küche einfallen. Dann schmeißt man eine Tablette dazu, was das ist, erkläre ich gleich, macht den Deckel zu, stellt das Ding an und nach 20 Stunden ungefähr hat man fertige Komposterde, die man zum Anpflanzen seiner Pflanzen benutzen kann. Klingt vom Prinzip eigentlich ziemlich cool, oder? Also ich meine, ja. 20 Stunden, wenn ich mir so einen normalen Wurmkomposter vorstelle, da dauert es ja deutlich länger, bis meine Sachen umgesetzt sind.
Das klingt doch wie etwas, was man sich in die Wohnung stellen kann.
Genau, dafür ist es gedacht, dass man es einfach neben die anderen Küchengeräte stellt, seine Abfälle da rein anmachen und dann hat man Komposterde, die fertig ist. Kannst du dir vorstellen, was der Nachteil ist?
Ich vermute mal, es verbraucht Strom.
Es verbraucht Strom, genau. Also, es funktioniert so, dass die Biomasse, die man hier hineingibt, dass sie erstmal zerkleinert wird. Die hat unten so ein Messer, womit das Ganze klein gemacht wird. Und dann wird es erhitzt und gleichzeitig diese Tablette, die ich gesagt habe, die man reinwirft, damit bringt man Mikroorganismen und sowas rein. Und dann wird das Ganze quasi getrocknet und ankompostiert. Es ist nicht komplett kompostiert, ne? Das kann man natürlich nicht so extrem schnell machen. Aber es sieht aus wie braune Erde und die kann man dann an die Pflanzen geben.
Also es sieht aus wie Kompost. Das heißt, der Laie würde denken, ach guck mal, ich habe jetzt Kompost draus gemacht. Aber in Wahrheit ist es noch gar nicht kompletter Kompost. Habe ich das gerade richtig verstanden?
Ja, das Problem ist auch, dieses Modell gibt es erst seit 3 Monaten, glaube ich, Anfang des Jahres. Das war eine Indiegogo-Kampagne, die 6,5 Millionen Euro gesammelt hat. Und weil es das erst so kurz gibt, gibt es auch noch nicht viele Reviews, die nicht vom Hersteller oder vom Hersteller gesponsert sind. Deshalb kann ich da noch nicht so viel zu sagen. Es sieht aus wie Erde, die noch nicht Komposterde, die noch nicht ganz komplett umgesetzt ist. Ne? Also wenn man die jetzt in den Boden gibt, dann braucht die noch ein bisschen, bis sie komplett kompostiert ist. Was ja nicht unbedingt schlecht ist.
Kann gut sein. Ist das so eine weiße, höhere Kiste?
Genau, ja, so in die
Ah, dann
Richtung.
habe ich die, ich glaube, ich habe die schon mal gesehen auf irgendeiner Crowdfunding. Kann ja gut sein, dass es dann Indiegogo war. Ich habe mir nämlich damals, habe ich mich auch gefragt, finde ich das jetzt eher gut oder eher schlecht? Ich weiß auch gar nicht, was ist jetzt die Energiebilanz daraus? Und die Frage
Nicht gesagt.
natürlich auch, also da ist ja viel Technik drin, ne? Du hast ja dann eine Zerkleinerungseinheit da drin, dann hast du gesagt, es wird getrocknet, weiß nicht, wie das abläuft. Und dann ist natürlich die Frage, also Menschen mögen es, wenn etwas sehr, sehr schnell und sehr, sehr simpel geht. So, und du machst irgendwas rein, drückst auf einen Knopf und ein paar Stunden später hast du es unten rauskommen. Aber es muss ja nicht immer das Effizienteste sein. Das ist die Frage natürlich, wenn ich jetzt heute Abfälle habe, brauche ich den Kompost morgen schon? Ja, oder, also jetzt zum Beispiel in unserem Fall habe ich mich nämlich auch gefragt, oder in der Wurmkomposter hatten wir das ja auch berichtet, dass man die Abfälle, die man in den Wurmkomposter gibt, die kann man auch vorher zerkleinern, dann geht es schneller. Und bei uns machen wir das nicht, weil es im Grunde egal ist, ob die Würmer jetzt einen Monat, 2 Monate oder 3 Monate brauchen. Wir brauchen den Kompost ja. Wir sind nicht so angewiesen, dass der Kompost jetzt rechtzeitig genau zu dem Tag fertig ist. Und die haben auch genügend Platz, um sich da viel Zeit zu lassen. Und dann ist die Frage, ist es denn überhaupt gewollt, gerade in der Wohnung zum Beispiel, dass man den Kompost dann am nächsten Tag praktisch direkt bereit hat?
Ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, es geht eher darum, seine Bioabfälle loszuwerden, ohne die irgendwie, ist ja unterschiedlich geregelt, ne? Manchmal ist so eine grüne Tonne, manchmal schmeißt man es einfach mit in den Müll. Und um das ein bisschen einfacher zu machen und ein bisschen schonender, weil das Ganze wird auch, also wenn du es da reintust und zumachst, du riechst nicht. Das ist ein Aktivkohlefilter drin, sodass man das Ganze auch nicht mehr riecht. Und so wie sie es darstellen, geht es eher darum, okay, ich will meinen Bioabfall loswerden und netter Nebeneffekt, ich krieg noch Komposterde raus und es geht nicht darum, okay, ich will unbedingt Komposterde haben.
Aber du hattest eben gesagt, man muss diese Tablette hinzugeben für die effektiven Mikroorganismen. Das heißt, die muss man dann immer nachkaufen.
Die muss man, es gibt verschiedene Stufen. Also erste ist, dass man, wenn man sagt, okay, ich habe Abfälle, ich brauche aber keine Komposterde, dann dauert es 4 Stunden und das wird 80% kleiner. Und dann hat man halt viel weniger Abfall und der riecht auch nach nichts. Dann braucht man diese Tablette nicht. Man braucht sie aber, wenn man diese Komposterde herstellen will. Und das sind einmal so ein Pott pro Durchlauf und 40 Stück kosten. Ich habe es mir aufgeschrieben. Auch, ich glaube, auch um die 30 Euro. Und das ganze
Okay.
Gerät kostet übrigens 500 Euro.
Oha.
Jetzt noch was zu den Stromkosten. Ein Durchlauf verbraucht eine Kilowattstunde. Was im ersten Moment klingt es nicht so viel, ne? Eine Kilowattstunde in Deutschland kostet ungefähr 40 Cent, glaube ich, im Moment. Aber wenn man das hochrechnen würde, wenn ich jetzt so einen Mülltransporter voll mit dem Zeug habe und ich überlege, ich rechne das hoch und würde dann eine Kilowattstunde für so eine kleine Menge verbrauchen, da ist es viel effizienter wahrscheinlich, wenn ich es irgendwo abgeben würde. Von daher ist hier so ein bisschen die Frage, ne? Also nur, ne, zu Hause selber kompostieren oder möchte ich es irgendwie abgeben oder so. Ich fand es aber eigentlich ganz cool, aber ich glaube, ich würde es mir nicht kaufen. Wäre mir dann zu viel Strom und zu teuer.
Ja, aber ich meine, vielleicht sind wir auch gar nicht die angesprochenen Kunden, weil wir uns schon mehr mit Kompostierung auskennen und mehr damit auch beschäftigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde gerne, bevor ich mir eine richtige, valide Meinung bilde, ein bisschen mehr davon sehen, das Ding mal in Aktion sehen. Ich würde mich zum Beispiel auch fragen, kann man nicht einfach etwas von dem fertigen Kompost nehmen und den dann oben mit dabei geben, anstatt extra noch eine Mikroorganismentablette damit beizugeben, weil im fertigen Kompost hast du die Mikroorganismen ja.
Ich glaube, das ist nicht hoch genug konzentriert. Kann ich mir
Ach so,
vorstellen.
ja.
Aber
Na
ich
gut.
weiß es nicht. Vielleicht schicken Sie uns ja eins zu und dann probieren wir es für den deutschen Markt mal aus und geben unsere ehrliche Meinung ab.
Genau, da können wir es ausprobieren.
Ja,
Ja,
falls es
spannend.
einen interessiert, Lomi heißt das Teil. Könnt ihr es euch mal angucken. Muss man es aber auch, glaube ich, vorbestellen. Es ist, glaube ich, extrem beliebt, das zu kaufen. Okay, du bist wieder dran.
Okay, ich habe mir was aufgeschrieben. Und zwar hatten wir vor einiger Zeit schon mal über Klimaschutz gesprochen, wir hatten schon mal über Umweltverschmutzung gesprochen und im Bezug auf Pflanzenkohle haben wir auch auf die Vergiftung des Grundwassers durch Nitrat zum Beispiel gesprochen.
Geht nur um Gift bei dir.
Ja, es ist ein ganz, ganz giftreicher. Ah, ja, ich weiß nicht, drittes Thema. Na, jedenfalls habe ich demnächst einen Podcast gehört. Ich glaube, er war von Arte oder vom SWR. Und da
Oh,
ging
es gibt
es
Arte-Podcasts.
Wahrscheinlich war es vom SWR. Ja, ich schaue mir auch viele Videos, Dokumentationen von Arte an, auf YouTube. Übrigens sehr zu empfehlen. Jedenfalls ging es in diesem. Ah, es war gar kein Podcast. Es war nämlich ein Arte-Video. Mhm. Und zwar ging es darin um Grünalgen.
Mhm.
Und diese Grünalgenplage, die gibt es vor allem an der französischen Küste. Und diese Grünalgen kommen dadurch zustande, dass die Felder überdüngt werden, dann die Nährstoffe ins Meer geschwemmt werden und dort gibt es dann so einen richtigen Algenblumen. Also die blühen auf, wachsen ganz viele, versuchen die ganzen Nitrate aufzunehmen und verpesten dann die Strände. Und weil das Krasse, was ich überhaupt nicht erwartet hatte, was da in der Folge berichtet wurde, da wurde gesagt, dass diese Algen, wenn sie dann angeschwemmt werden und verrotten, entstehen dabei verschiedene Gase, auch Schwefelwasserstoff. Und Schwefelwasserstoff ist giftig und da sind wohl schon Tiere und Menschen dran gestorben.
Oh krass, ja.
Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, woran das eigentlich liegt an Überdüngung, also das Argument, also man eigentlich, was wir im Garten versuchen, ist ja immer, unsere Pflanzen mit möglichst vielen, mit einer guten Nährstoffversorgung zufriedenzustellen, damit sie gut wachsen und gesund wachsen können und hohe Erträge erbringen können. Und jetzt und Dünger ist ja auch etwas, was wir immer gezielt einsetzen, weil wir normalerweise auch nicht genug davon haben. Und das Thema Düngekrise ist ja auch noch ein anderes Thema. Je nachdem, was für Nährstoffe es gibt, die teilweise fossil abgebaut werden, zum Beispiel Guano als Phosphordünger, ist ja auch noch eine Frage, wie das in den nächsten Jahren, woher man zum Beispiel neuen Phosphordünger bekommen kann.
Kläranlagen.
Bitte?
Kläranlagen.
Ja, genau, zum Beispiel, ne, ist ein großer Punkt. Jetzt bin ich aber gerade vom Thema abgeschwoffen. Genau, und dass wir praktisch etwas, ja, so nennt man das. Das ist meine kreative Freiheit. Ich möchte mich ausleben. Jedenfalls, dass wir eigentlich etwas, was wir brauchen, was wir als Ressource wahrnehmen, so viel auf die Felder kippen, in der Hoffnung, dass die Erträge noch ein bisschen höher sind, dass diese ungenutzte Ressource als Schadstoff wieder irgendwo anfällt. Und da musste ich mehrmals drüber nachdenken. Und wie würdest du, wenn ich dich jetzt einfach so als Franz frage, wie würdest du mit diesem Phänomen, ne, mit der Überdüngung auf den Feldern, durch die Flüsse, ins Meer, Algenblumen, ganz viele Probleme, wo würdest du da jetzt anpacken? Was könntest du dir vorstellen?
An der Digitalisierung der Landwirtschaft. Dass du hast ja in der, wir sind ja, man sagt Landwirtschaft 4.0, ne? Dass die Landwirtschaft wird immer digitaler, ist eine der fortschrittlichsten Branchen, was so Digitalisierung angeht. Also da war Big Data und satellitengestütztes Arbeiten ist schon jahrelang ein großes Thema und wird genutzt. Und je präziser du Dünger zum Beispiel ausbringst, umso weniger gelangt natürlich in die umliegenden Gewässer. Man hat das ja auch mit dem Grundwasser. Gut, Grundwasser, das dauert natürlich viel länger, bis Wasser ins Grundwasser gelangt. Kannst du schätzen, was schätzt du, wie lange dauert es ungefähr oder kann es dauern, bis so Wasser im Grundwasser ist? Das ist ja nicht von heute auf morgen.
Ich schätze mal, dass Grundwasser jetzt auf eine Höhe von, oder auf eine Tiefe von mindestens 3 Meter, je nachdem, wo man ist.
Ich weiß, dass es bei uns zum Beispiel über 100 Meter sind.
Ja, ihr liegt aber auch auf dem Berg. Bei uns ist es bestimmt 3 Meter. Wir haben ja so eine alte Sickergrube, die wird nicht mehr genutzt, aber immer wenn ich da reingucke, ist da Wasser drin. Und das ist auf ungefähr 2 Meter Tiefe. Das heißt, das wird.
Sagen wir mal einen Durchschnittswert.
Okay. Sagen wir mal so 5 bis 10 Meter. Vielleicht 10 Jahre?
Ja, gut. Kann schon durchaus zweistellige Jahres sein. Und das heißt, die Nitratbelastung im Grundwasser ist nicht nur ein Problem, weil jetzt viel gedüngt wird, sondern halt, weil die vorherige Generation schon sehr viel gedüngt hat. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, da anzupacken. Wo ich eigentlich darauf hinaus wollte. Wenn ich aber jetzt ja natürlich viel präziser meinen Dünger ausbringe, das heißt, du hast ja auch Precision Farming, ist ja auch ein Teil von der neuen Landwirtschaft, dass man große Felder in immer kleinere Abschnitte unterteilt. Ne? Vorher hast du deine paar Hektar Feld und da hast du gesagt, okay, ich bringe so und so viel Dünger pro Hektar hier aus oder pro Quadratmeter. Und wenn du das aber immer kleiner unterteilst, dann sagst du, okay, auf diesem Quadratmeter brauche ich sehr viel Dünger, hier brauche ich sehr wenig Dünger und du es wirklich ganz, ganz genau ausbringst, wie es die Pflanzen auch brauchen, dann hast du natürlich im Idealfall keinen Überschuss oder nur einen sehr geringen Überschuss. Bei den aktuellen Preisen für Dünger, du brauchst ja auch Gas zum Beispiel zur Düngerherstellung, deshalb ist es halt extrem teuer geworden, will man ja auch gar nicht so viel düngen. Und es ist ja auch so geregelt, dass du von Gewässern einen Mindestabstand halten musst, was das Düngen angeht. Und je genauer du das aber machst, Jetzt nicht nur, dass ich sage, okay, ich bringe genauso viel aus, wie die Pflanzen an der Stelle brauchen, sondern auch, okay, ich schleudere das nicht über mein Feld hinaus, sondern wirklich da, wo mein Feld zu Ende ist, da ist auch, klar, es kann natürlich immer noch ausschwemmen. Aber je genauer ich das mache, umso weniger Überschuss habe ich natürlich. Es ist natürlich nochmal was anderes, wenn ich Gülle habe, die ist nicht so berechenbar wie mineralischer Dünger, weil ich da nicht in jedem Liter genau weiß, was da drin ist. Aber das wäre so das, wo ich ansetzen würde. Einfach das Ganze deutlich präziser gestalten. Aber es ist ja auch auf dem Weg dahin.
Da hatten wir auch mal drüber gesprochen, über die Industrialisierung, ach nicht die Industrialisierung, die wie heißt das denn jetzt? Die Roboterisierung der
Genau so
Landwirtschaft.
heißt
Genau so heißt es. Jedenfalls, dass mehr und mehr autonome Fahrzeuge in der Landwirtschaft zukünftig eingesetzt werden, die dann natürlich auch ganz andere und genauere Aufgaben übernehmen. Fand ich übrigens auch ein spannendes Gespräch. Und in dem Zusammenhang könnte ich mir das natürlich sehr gut vorstellen, wenn wir natürlich die ganzen Daten haben, wenn wir jetzt auch genau wissen, zum Beispiel, dass weiter unten auf dem Feld, also wir haben jetzt ein Feld, was ein Hang ist, könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel weiter oben etwas mehr gedüngt wird als weiter unten, weil es unten schneller ausgewaschen wird. Und von oben wird es ja praktisch noch runtergeschwemmt. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man da Daten hat und da Fahrzeuge sind, die das Ganze gut umsetzen können, dass man damit ruhig dass man damit diese Problematik angreifen kann. Ich würde jetzt langsam in das andere Thema, was ich habe, noch übergehen, weil das gerade so richtig gut dazu passt. Und zwar fand ich habe demnächst mit einem befreundeten Landwirt gesprochen. Und die haben einen großen Mastbetrieb für Rinder, für Fleischrinder. Und da hatten wir darüber gesprochen und er hatte gesagt, ja, hier soll gefordert werden, dass die Fleischproduktion in Deutschland halbiert werden soll. Ne? Und dann gab es dann auch diese Argumente, dass, ne, wenn wir die Fleischproduktion reduzieren, damit wir weniger Futtermittel anbauen und da halt menschliche Nahrungsmittel anbauen, dass das gar nicht geht, dass das dass das Probleme hat, weil die Mischkultur durcheinander geht. Und oft habe ich auch das Argument gehört, dass, ja, wenn wir keine Tiere mehr haben, wo sollen wir dann den Mist herbekommen, womit sollen wir dann unsere Felder düngen? Und da musste ich dran denken, als ich das jetzt über diese Überdüngung gerade mit den Grünalgen gesehen hatte, darf man die Quellen nicht durcheinander bringen, dass eine Überdüngung zeigt ja schon, dass zu viel Dünger ausgebracht wird. So. Und wenn wir jetzt praktisch die Düngemenge, die wir zur Verfügung haben von organischem Dünger, reduzieren, scheint mir das jetzt erstmal nicht unbedingt ein negatives Zeichen zu sein. Zumal, ich habe in meiner Jugend schon öfters große LKWs gesehen, die aus Holland herkamen und die Gülle aus Holland dann hier auf die Felder verteilt haben. Dass sie die, also die haben die über hunderte Kilometer weit gekarrt, um Flächen zu finden, wo sie sie ausbringen können.
Ich habe ja eben das mit dem präzisen Landwirtschaft nochmal angesprochen und da ist es so, dass du, das kommt natürlich extrem drauf an, ne? Aber dass du halt extrem viel, schon wieder extrem gesagt, dass du halt sehr viel Dünger sparen kannst. Das können bis zu 90% sein, je nachdem, wie präzise du das vorher gemacht hast und wie gut du es vorher das gemacht hast. Also, dass du hier sehr viel einsparen kannst. Und es ist natürlich auch die Frage, wenn ich weniger anbauen muss, weil ich halt nur noch den Menschen füttere und nicht die Tiere, die den Menschen füttern. Da geht ja doch viel Energie verloren. Brauche ich ja auch weniger Fläche eigentlich, um das zu bewerkstelligen. Also brauche ich auch weniger Dünger. Wenn es dann noch effektiver ist, dann. Sollte ja immer ein Kreislauf sein, ne? Also jetzt bringen wir natürlich viel mineralischen Dünger von außen rein, sodass es jetzt nicht so ein schöner Kreislauf ist, wie man sich das denkt. Aber im Idealfall ist es das natürlich. Und wenn man das alles im gleichen Maße irgendwie reduzieren oder optimieren würde, sehe ich da jetzt eigentlich nicht so ein Problem drin.
Ja, genau. Will ich nämlich jetzt auch nicht so sehen. Was er mir allerdings gesagt hat, und da kann ich durchaus Kritik sehen, dass die Landwirte keinen Planungshorizont haben. Er meinte halt, ne, wenn jetzt vor 5 Jahren wurde ein großes Gebäude gebaut, das damals die Auflagen erfüllt hatte, und jetzt auf einmal wird gesagt, nee, das ganze Ding muss praktisch neu gemacht werden oder erfüllt die Auflagen halt nicht. Das macht es natürlich schwierig. Auf der anderen Seite, Veränderungen. Also, wo gehobelt wird, fallen Späne, ne? Wenn es jetzt eine Veränderung gibt und die Veränderung muss halt kommen, ne? Wir müssen die Landwirtschaft auf eine nachhaltigere Weise umstellen, genauso wie wir auch unsere Energiewirtschaft umstellen müssen. Besser früh als spät. Und das wird nicht passieren, ohne dass irgendwo ja, halt mal Dinge passieren, die nicht wie sagte das Simon in der Folge, dass wir auf bestimmte Dinge verzichten müssen, bestimmte Einschnitte in Kauf nehmen müssen.
Genau. Die Folge, die der Nils meint, ist die Folge zur EU-Klimapolitik. Hört da gerne rein, war auch eine sehr frühe, Folge 5 oder so, glaube ich. Mittlere einstellige Zahl, guckt da gerne mal rein. Sehr spannendes Thema. Politik hört sich erstmal trocken an, ist aber wirklich spannend.
Ja, fand ich auch super. Wir hatten ja auch darüber mal gesprochen, wenn wir ein anderes Thema in einem Podcast machen würden, was wir machen würden. Hatte ich auch Politik gesagt, finde ich super spannend, sowas. So, jetzt bin ich aber wieder vom Thema abgeschworfen, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Und zwar, ne, da ging die Argumentation mit dem Landwirt weiter. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ne, wahrscheinlich wird man eher darauf hinarbeiten, dass nicht nur die Fleischproduktion runtergefahren wird, weil dann kam das Argument, ja, wenn wir Fleischproduktion runterfahren, dann kaufen wir mehr Fleisch aus dem Ausland ein. Sondern, dass nicht nur die Fleischproduktion, sondern auch der Fleischkonsum runtergefahren wird. Ne? Und dann kommt man ganz schnell so Richtung Vegetarismus, Veganismus oder Flexitarier. Und da habe ich mir auch mal ein paar Zahlen zu angeschaut. Es gibt wohl einen sehr großen Teil der Bevölkerung, der sich als Flexitarier bezeichnet. Das heißt, diese Menschen reduzieren Fleisch oder tierische Produkte, wo sie es können, verzichten aber nicht komplett darauf. Und das hat ja schon mal einen großen Effekt auf darauf, wie viele tierische Produkte zum Beispiel konsumiert werden.
Ja, man muss natürlich sagen, dass in so dieser veganen Szene haben so Leute nicht so einen großen guten Ruf, aber ich muss jetzt mal meine persönliche Meinung, ich muss sagen, es ist natürlich besser, 10 Leute zu haben, die irgendwie ihren Fleischkonsum runterfahren und halt keine perfekten Vegetarier sind, als irgendwie einen perfekten Veganer, also jetzt aus der Sicht des Klimas und so gesehen, als einen, der es halt perfekt macht, weil es im Endeffekt halt das Ganze deutlich mehr reduziert.
Würdest du dich als etwas bezeichnen?
Das macht es immer nur komplizierter, ne? Wenn du dann sagst, okay, dann sagen immer alle, oh ja, ah nee, der da will kein Fleisch essen oder so. Als Leute, jemand, der Fleisch isst, könnte man ja auch einfach was essen, jetzt mal, was kein Fleisch ist.
Das ist richtig schrecklich, oder? Da hatten wir dem letzte Erfahrung gemacht. Dann waren wir in der Gesellschaft und dann sollte irgendein Essen bestellt werden. Dann wurde gefragt, ja, wir bestellen Döner. Was möchtet ihr, Hähnchen oder Kalb? Wir haben gesagt, ja, wir hätten gern Falafel. Ja. Und ich habe gedacht, wir haben 2022, das Thema, es ist doch inzwischen, also ich hätte nicht damit gerechnet, wie viele hämische Kommentare gegen Winter kamen und also das fand ich schon extrem, besonders weil es jetzt nicht das erste Mal, ne? Übrigens, ich kann es sehr gut nachvollziehen, ich mag diese dogmatischen Bezeichnungen für mich selbst auch nicht. Genau, also ich versuche schon eine ziemlich fleischfreie Ernährung zu pflegen. Und da fällt mir das halt öfters auf. Gerade die ältere Bevölkerung, für die ist das, wenn ich zu meiner Oma gehe, sage ja, hey, ich esse kein Fleisch. Ah, okay, kein Fleisch, großes Problem. Daran hat sie sich aber langsam gewöhnt, als sie jetzt gesagt hat, ja, Fisch möchte ich auch nicht essen. Dann, ja, was isst du denn überhaupt noch? Ne? Also da ist wirklich noch in der Generation der Gedanke, wenn Fleisch und Fisch nicht da sind, dann verhungert man doch praktisch. Dann, ne? Und ja. Wir haben doch dem Letzten darüber gesprochen, dass wir beide Blutproben genommen haben oder gegeben haben und die haben analysieren lassen und dass da und die Ergebnisse ja vorliegen haben. Und da habe ich gesehen, ja gut, anscheinend fehlt mir nichts. Ne? Also ich kann mich nicht so ungesund ernähren. Und das reicht aber trotzdem nicht. Das wird trotzdem immer gesagt, ja, aber es ist doch nicht gesund, man muss doch, ne? Und das, egal mit wem ich spreche, oder nicht egal mit wem ich spreche, aber mit vielen Menschen, wenn man. Ich weiß nicht, ich sehe das dann schon manchmal kommen, wenn ich dann sage, ja, ich nehme die Pizza Vegetarier. Und was du sagtest, selbst wenn ich gar kein Vegetarier bin, einfach nur, weil ich diese Pizza Vegetarier jetzt möchte, muss man sich schon fast drauf gespannt machen, dass da wieder irgendein Kommentar kommt. Hat wahrscheinlich auch mit der sozialen Blase zu tun, ne, in der man sich bewegt.
Ich glaube, Menschen fühlen sich auch schnell angegriffen, ne? Wenn man sagt, okay, ich bin Vegetarier, ich esse kein Fleisch, dann ist es so, oh, okay, willst du mir jetzt sagen, dass ich hier als jemand, der Fleisch esse, mich ungesund ernähre oder so, dass man sich dann schnell irgendwie angegriffen fühlt. Was ich auch noch dazu sagen wollte, meine Mutter ist seit bestimmt 30, 35 Jahren Vegetarierin, also isst zumindest kein Fleisch und heutzutage, ich habe jetzt noch gehört, 10% der Deutschen sind oder bezeichnen sich als Vegetarier, was ja schon sehr viel ist. Und viel mehr Leute sind offen für sowas und sagen, okay, cool, dass du Vegetarier bist, ich bin's nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass vor 30, 35 Jahren, dass es viel schwieriger war, irgendwie Vegetarier zu sein oder kein Fleisch zu essen und da viel mehr Kommentare irgendwie kamen. Deshalb finde ich das schon stark, dass man sowas so lange durchhält. Und deshalb meine Mutter hat immer gekocht früher, deshalb komme ich aus einem Haushalt, wo eh nicht viel Fleisch gegessen wurde. Und deshalb ist das jetzt für mich nicht so eine Umstellung, aber das merkt man, ne, wenn du, wie du gesagt hast, ich hast ja erzählt von unserer Situation, wenn man gerade so Leute, die es vielleicht gewohnt sind, irgendwie jeden Tag Fleisch zu essen, wir hatten ja mal gesehen, was die Deutschen im Durchschnitt in der Woche an Fleisch essen, da muss man ja wirklich fast jeden Tag Fleisch essen, um auf diese Menge zu kommen. Und wenn man mit Leuten aus so einem Haushalt redet, dann ist das vielleicht eher was, wo die sich selber auf den Schlips getreten fühlen. Was ich aber noch sagen wollte, Falafel, selbst wenn ich mich komplett von Fleisch ernähren würde, auf Falafeln würde ich nicht verzichten wollen. Boah, die sind so lecker. Kann ich nicht verstehen, dass man dann noch irgendwie sagt, oh nee, auf gar keinen Fall. Aber es ist wahrscheinlich auch manchmal so aus Prinzip, ne? Also kein Fleisch,
ja, genau.
Dann würde ich den auch keinen Döner mit irgendwas anderem.
Interessanterweise ist das ein ähnliches Phänomen wie beim Alkohol. Das habe ich öfters, wenn ich bei irgendwelchen Veranstaltungen war und dann keinen Alkohol trinken wollte, habe ich ähnliche Reaktionen erlebt und ich sehe das ähnlich so wie du, also dass du zeigst ja im Grunde, dass du den Lebensstil eines anderen Menschen, dass du praktisch schaffst, dich deinen Lebensstil besser zu kontrollieren aus den richtigen Gründen, weil irgendwo weiß man ja, okay, vielleicht ist es ja doch richtig. Und dass du das praktisch durchziehst und die andere Person nicht, die andere Person trinkt viel Alkohol, die andere Person isst das Fleisch und dass dann die Verteidigungsreaktion kommt, ja, okay, ne? Und dann kommen ja auch ganz oft diese dogmatischen Reaktionen, ne? Dann wird dann von anderen Personen, von Fleischessern analysiert, ja, wo hat denn der Vegetarier mal irgendwo vielleicht irgendwas mit doch ein bisschen tierischen Produkten zu sich genommen, ne? Ja, und dann wird ihm praktisch oder ihr vorgeworfen, ja, aber guck mal, da in dem Zusammenhang, da hast du doch irgendwie Lederschuhe gekauft, die sind doch auch von Tieren oder irgendwie sowas. Wobei ich mir denke, ey Leute, das ist doch mein Leben. Ich kann es doch leben, wie ich das möchte. Aber ja, und was ich auch ganz interessant fand, das hat mir mein vegetarischer Freund erzählt. Er meinte, das ist ihm, nachdem er Vegetarier wurde, in den ersten paar Monaten aufgefallen, dass Menschen, die nicht Vegetarier sind, wenn er es ihnen erwähnt und sie nicht negativ dem gegenüber sind, dass sie sich automatisch rechtfertigen und sagen, ja, aber ich esse ja auch nur wenig Fleisch und ich reduziere das auch, obwohl er danach gar nicht fragt. Mhm. Und das ist mir aufgefallen, dass ich das früher auch gemacht habe. Weil, und ich glaube, das ist so eine Art, um sein ja, doch irgendwie sein unterschwelliges, schlechtes Gewissen zu beruhigen. Bis jetzt mit einem Menschen da, der praktisch so ein moralisches Vorbild, meistens ist es ja aufgrund von Tierleid, es gibt ja auch andere Argumente, kein Fleisch zu essen, auf diesen moralischen Argumenten sein Leben gestaltet und ich sehe das eigentlich ähnlich, aber ich mach's nicht und deswegen versuche ich dann, mein Verhalten zu relativieren. Ja, ich bin ja praktisch nicht so schlecht, wie es hätte sein können.
Ja. Ah, richtig gute Punkte. Ja, das, was du gesagt hast, ne, das ist auch noch so ein Grund, weshalb es, wenn man sagt, okay, ich bin Vegetarier, dann gucken halt alle, die keine sind, ganz genau hin, ne? Oh, da ist ein Nudelsalat, wo irgendwie ein Stück Wurst drin ist oder so. Oh, wenn der das jetzt isst, dann stehe ich aber mal auf der Matte und frag mal, was da los ist. Das ist natürlich, dann macht es natürlich auch viel komplizierter alles.
Oh, das kommt direkt das Veganismus-Argument. Ja, ne, wenn du dann Vegetarier bist, ja, aber du trinkst doch Milch und die Milchkühe, denen geht's viel schlechter als den Fleischkühen, weil die sind wenigstens auf der Weide. Ja. Ja. Ja, gut, ne? Aber so diese ganz oder gar nicht Argumente finde ich persönlich ganz schrecklich.
Ah. Ja, richtiger Punkt. Deshalb, ich glaube, da sind wir auf einer ähnlichen Welle, ne? Dass man sagt, okay, wenn alle versuchen, es ein bisschen zu reduzieren zumindest, dann ist ja schon sehr viel gewonnen und dann muss man vielleicht auch am Ende gar nicht so
es perfekt. Es ist halt auch einfach nicht gesund. Also es gibt inzwischen so viele Studien. Es ist halt einfach nicht gesund. Zumindest mindestens in den Mengen, wie es verzehrt wird, ist es nicht gesund.
Und auch in der Qualität, ne? Also vieles ist ja so komplett tot gearbeitet worden. Wenn du so eine Fleischwurst so anguckst, will ich gar nicht wissen, was da so alles reingeworfen und verwolft wird. Deshalb, ja, sehe ich ganz genauso. Und dann, du hast es mit dem Alkohol gesagt, das ist ja eigentlich noch extremer, ne? Also ist ja noch viel schneller giftig als Fleisch, würde ich jetzt mal sagen, als jemand, der sich nicht so mit den Folgen auskennt. Aber ja.
Falls wir eine Ernährungswissenschaftlerin oder einen Ernährungswissenschaftler. Übrigens, wo ich gerade beim Gendern bin, ich habe mal gehört, dass wenn man Ernährungswissenschaftler und Ernährungswissenschaftlerin sagt, dass man dann Menschen, die sich nicht dazu zählen, ausschließt und dass man deswegen lieber das ErnährungswissenschaftlerInnen sagt, weil das wohl Menschen, die sich weder zum einen noch zum anderen zählen, mit einschließt. Wie gesagt, ich bring's nochmal an, wir versuchen zu gendern, wenn wir dran denken, es ist eine Umgewöhnung, ähnlich wie mit Unkraut und Beikraut. Okay, wieder zurück zum Topic. Wenn wir hier eine Ernährungswissenschaftlerin oder jemand, die sich damit gut auskennt, als Zuhörerin haben, könnt ihr euch gerne melden. Wir sind sehr gespannt, würden gerne mal aus einer ernährungswissenschaftliche Perspektive darauf schauen, wie man sich denn einen gesunden Garten anlegt und worauf man da auf keinen Fall verzichten sollte.
Sehr guter Punkt. Auch schön dein Vergleich von Unkraut und Gendern. Aber ich glaube, wir wissen alle, was du meinst. Gut. Jetzt haben wir so ziemlich alle getriggert, die wir triggern konnten.
Ja, ich glaube schon jetzt. Jetzt kannst du mal weitermachen.
Jetzt machen wir mal weiter. Und ich komme wieder zu einem ganz anderen Thema. Und zwar Permakultur. Haben wir, glaube ich, diese Folge noch gar nicht als Thema gehabt, Permakultur. Aber kann natürlich nicht ausbleiben, wenn wir verschiedene Themen mit aufnehmen. Und wenn ich sage, okay, ich mache eine Permakultur, dann merkt man ja schnell, okay, das ist richtig viel Arbeit, wenn ich damit meine kleine Familie vielleicht ernähren will oder auch nur mich. Und dann bleibt natürlich bei vielen die Frage, ja, okay, Landwirtschaft kann man natürlich auch beruflich machen. Kann ich eine Permakultur beruflich machen, dass ich mich komplett selber davon ernähre? Und jetzt natürlich die Frage, okay, wir haben ja schon mal drüber geredet, es ist wirklich schwer, alles selber anzublauen, ne? Vom Öl über alle Früchte, die ich essen möchte und Treibstoff brauche ich manchmal noch, Strom. Und dann ist natürlich die Frage vielleicht, okay, ich stecke da sehr viel Zeit rein, nehme da auch sehr viel Essen, Futter für mich raus. Wie könnte ich denn mit einer Permakultur Geld verdienen, um mir alles drumherum oder zumindest Teile drumherum leisten zu können, die ich nicht selber herstellen kann? Und jetzt ist meine Frage an dich. Wie würdest du mit einer Permakultur Geld verdienen?
Oh, ganz, ganz spannendes Thema. Habe ich mich früher auch schon mal gefragt. Was viele Permakulturen machen oder wie sie ihre Kosten senken, ist, dass sie zum Beispiel Freiwillige aufnehmen, die dann Arbeitskraft spenden, Wufer zum Beispiel. Oder dass sie Schulungen anbieten in dem, was sie machen und dafür dadurch Geld verdienen. Das sieht man auch ganz oft.
Magst du vielleicht erklären, was Woofer sind? Ich weiß nicht, ob das jeder weiß.
Das sind Willing Workers on Organic Farms. Also im Grunde Menschen, die freiwillig auf nachhaltigen oder biologischen Höfen arbeiten. Und das macht man dann so, kommt auf den Vertrag an, den man oder das Abkommen, was man mit den Menschen macht. Zwischen 3 und 6 Stunden kann man da arbeiten und dafür darf man da gratis wohnen und essen und halt und lernt halt dabei beim Arbeiten dort auch kennen, wie das Ganze funktioniert. Deswegen machen das die meisten auf nachhaltigen Projekten. Genau. Und ganz oft wird halt Geld auch durch diese Kurse verdient. Das ist natürlich auch so die Frage, ja gut, wenn du jetzt in den Kursen das Ganze beibringst, gerade wenn du es jetzt in der Perspektive bringst, dass man damit später eine große Farm aufbauen kann und damit Geld verdienen kann, ist natürlich die Frage, ja gut, wenn jetzt die Farm, die das einem beibringt, selbst nur Geld dadurch verdient, dass sie es dir beibringt, wo ist denn der Beweis, wo ist die Produktion? Das war übrigens auch ein Punkt, ich war ja auch mal Woofer in Australien auf Jeff Lawtons Farm, da gab es einen anderen Woofer, ein Italiener, dessen Eltern auch eine Farm hatten in Italien. Und der sich für das Thema Permakultur interessiert. Und der hat dann auch irgendwie gefragt, ja, wo ist denn, ich sehe die ganzen kleinen Versuchsfelder hier, dann haben wir hier mal ein Beet, da mal ein bisschen Gemüse. Aber wo ist die Produktion? Wo sehe ich denn hier den Output? Und das sieht man bei vielen Projekten, würde ich sagen, zumindest in der großen Masse nicht, weil natürlich, man verzichtet ja auch auf große Gerätschaften. Man geht eher eben nicht auf Massenproduktion. So, und jetzt, wenn ich jetzt nochmal zurückkommen würde, wie ich es machen würde, ich würde mir einzelne Produkte raussuchen, auf die ich mich fokussieren würde, die ich dann vertreiben kann. Und das auf einem ganz hohen Qualität. Also, ne, dass man dann biologisch und nachhaltig gedüngt und so weiter. Zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach raus Knoblauch, weil ich mal auf einer Farm war, die auch Knoblauch angebaut hat und verkauft hatte. Auch aus dem Grund, weil Knoblauch etwas ist, was man im Verhältnis jetzt zum Beispiel zu Kartoffeln relativ teuer verkaufen kann. Und dann würde ich versuchen, über diese Schiene das zu machen. Ne? Vielleicht sogar ein Subscription-Model, also wo Menschen monatlich mir Geld geben und ich ihnen dafür monatlich oder wöchentlich meine Früchte nach Hause bringe. Ne? So kann man zum Beispiel Missernten abfedern, ne? Wenn man so ein Subscription-Model hat. So würde ich das versuchen anzupacken.
Ja, ich finde das mit dem, klar, das mit den Kursen ist wahrscheinlich das, was viele machen und was natürlich auch naheliegend ist, einfach das, was überbleibt, an Früchten verkaufen. Ne? Nicht wie du jetzt speziell, sondern einfach, ich produziere, was ich brauche und was überbleibt, verkaufe ich. Aber wie du ja schon gesagt hast, da muss man natürlich dann mit Qualität und Regionalität punkten. Und was ich beim Holzer im Buch gelesen habe, meine ich, ist jetzt schon ein bisschen her, aber er hat das so aufgebaut, dass du quasi, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, da war ich im Krankenhaus, war gerade operiert und habe dann das Buch gelesen, deshalb.
Sag's doch erstmal, dann können wir darüber urteilen.
Genau, nee, wollte ich nur vorweg schicken. Auf jeden Fall, dass man es so aufbaut, dass du die quasi wie so Hügelbeete oder sowas anlegst und das an einem Weg entlang, ne? Das muss ja nicht ein gerader Weg sein, es kann ja so serpentinenmäßig sein. Und an den Seiten wachsen dann Sachen, die jeder erbrauchen und essen kann. Und dann zahle ich zahle keinen Eintritt, ich kriege einen Korb von mir, dem die Permakultur gehört, gehe dann rum und nehme mir alles raus, was ich gerne hätte. Tu das in den Korb, dann komme ich am Ende an die Kasse und dann sage ich als Besitzer, ah ja, das kostet so und so viel. Klar, ich muss vielleicht vorher ungefähr wissen, was sowas kostet. Vielleicht nach dem Gewicht zu gehen ist jetzt blöd, weil sonst kommt jemand an und packt sich das Ding voll mit Knoblauch oder so und dann hat er sehr günstig Knoblauch gekauft. Aber da würde einem sicher was einfallen. Und dann habe ich zum einen das Erlebnis, da durchzuspazieren, mir das Ganze anzugucken. Ich gestalte das natürlich schön und kann dann gleichzeitig mir raussuchen, was ich gerne essen würde und würde das dann so verkaufen.
Ah, das finde ich natürlich eine ganz klasse Idee, weil man ja auch so die Menschen praktisch geistig mitnimmt in den Permakultur-Spirit. Was mir da in den Kopf kommt, vielleicht macht man das gar nicht gegen einen Preis, sondern gegen Spende. Ich habe das, selbst war ich noch nie in einem Restaurant, was gegen Spende gelaufen oder bezahlt wurde, aber ich habe viel davon gehört, in Österreich, in Wien soll es wohl ein großes geben. Und das soll wohl ganz gut funktionieren. Ne? Man hat dann ungefähr einen Richtwert, ne? Und man weiß ja auch ungefähr, was zahlt man in einem Restaurant, was zahlt man, wenn man eine Pizza kauft, was zahlt man, wenn man eine Suppe isst. Und dass man das Ganze dann gegen Spende macht, so könnte ich, und dann einen Richtwert angeben, so könnte ich mir vorstellen, dass für die Menschen es einmal netter ist, weil ich glaube, da würden viele auch mehr geben, weil sie sehen auch, guck mal, ich möchte das unterstützen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es funktioniert, macht es halt einiges einfacher. Da muss man natürlich irgendwie ein paar Regeln dabei haben, dass das nicht ausgenutzt wird. Ne? Dass dann nicht irgendwie, weiß nicht, kommt dann die zum Beispiel eine Person kommt dann jeden Tag vorbei und holt sich was mit und zahlt nur einen symbolischen Euro. Das geht natürlich nicht.
Ja. Ansonsten, hast du noch Ideen außerhalb vom Verkauf von Nahrungsmitteln und Kursen geben, wie du an der Permakultur was verdienen könntest? Hast du dir damals darüber schon Gedanken gemacht?
Also was ich gemacht hätte, wäre, ich hätte gerne für andere Menschen Permakulturen designt.
Und dann deine quasi, dass du sagst, okay, so könnte es sein, guckt euch meine coole Permakultur an, das könnt ihr auch haben. Dafür muss man aber, glaube ich, diese Kurse gemacht haben, ne, um so zertifizierte Permakulturanleger zu sein.
Aber es ist ja wie ein Führerschein zu machen, so, ne? Auf dem Land, ich weiß nicht, ob man das so laut sagen kann, aber es gibt Menschen, die können schon vor dem Führerschein fahren mit dem Auto. Ja. Und den Führerschein macht man dann, damit man fahren darf. So, und genau, so ähnlich sehe ich das bei der Permakultur auch, ne? Dann bist du zertifiziert, finde ich auch wichtig, dass da nicht jeder Mensch einfach sagen kann, gut, ich mach das jetzt und mach dann vielleicht grobe Fehler. Aber das hätte ich dann zum Beispiel gemacht. Ne? Da war ich noch im Entscheidungsprozess zu. Ja, aber man muss natürlich auch sagen, wie gesagt, die eigenen Kosten gehen runter. Wenn man sich natürlich zumindest zum Teil selbst versorgt, damit gehen die eigenen Kosten runter. Und das hat natürlich auch nochmal einen Effekt.
Genau, das wäre nämlich was, ne, was man mit den Woofern erreichen könnte, das einfach diese eigenen Kosten so gering wie möglich zu halten. Ne? Man macht natürlich auch viel selber in der Permakultur, sodass am Ende wenig Kosten sind, die man decken muss.
Oder vielleicht irgendwas Kreatives. Ich hätte so richtig Lust, mit verschiedenen Sachen zu experimentieren. Weiß nicht, vielleicht kann man ja aus Tannenzapfen irgendwas Tolles machen. Vielleicht kannst du aus Tannenzapfen, wenn du die mit ein bisschen Wachs beträufelst, kannst du daraus Anzünder machen für den Kamin oder irgendwie sowas. Und ich könnte mir vorstellen, dass man dann sowas macht und sagt, hier, guck mal, das ist mein Produkt, ist auch ein bisschen hochwertiger, ist nachhaltig und dass man darüber einen guten Zuerwerb bekommen kann.
Ja, für mich als jemand, der viel mit Social Media gemacht hat, wäre das natürlich noch eine Möglichkeit irgendwie, dass ich YouTube oder weiß ich nicht was nutze, um Videos zu machen, weil in der Permakultur hat man immer so schöne Settings, wo man Videos machen kann. Wenn man dann ein bisschen Händchen dafür hat, kann man, glaube ich, sehr schnell dort sehr große Reichweite erreichen. Es gibt ja viele inzwischen, die das auch machen und relativ berühmt sind, auch außerhalb der Permakultur-Bubble, weil das einfach von außen halt, okay, mir erklärt jemand, wie ich meine eigene Seife herstellen kann oder so. Das ist halt was auch Leute interessiert, die nicht unbedingt für sich für das Thema interessieren. Mhm. Aber das ist ja mehr so ein Lama-Trick, um Geld zu verdienen. Gut. Ich glaube, Geld verdienen, haben wir genug drüber geredet. Hast du noch ein Thema, ich sehe, wir sind schon fast bei der Stunde. Hast du noch ein Thema, was du unbedingt abhaken willst, was vielleicht schnell geht?
Wenn du noch eins hast, würde ich dir den Vortritt lassen.
Ja, es geht da mal. Ich kann sie ja mal vorlesen, was ich noch so überlegt hatte. Mhm. Ich habe noch überlegt, dass man drüber reden könnte. Nochmal, die anderen gehen, glaube ich, viel um Permakultur. Einmal, dass man überlegen könnte, wie viel Technik würdest du in der Permakultur benutzen? Ne? Also wir haben ja über die Digitalisierung in der Landwirtschaft gesprochen. Wie weit würdest du deine Permakultur digitalisieren? Siehst du da irgendwo ein Limit? Oder sagst du, das ist egal, das passt alles in das Konzept der Permakultur? Also ich sehe da kein richtig und falsch. Ich würde mich interessieren, wie weit du da vorangehen würdest. Aber das, glaube ich, das sprengt ein bisschen noch den Rahmen, oder?
Ja, ist die Frage, wollen wir als Einteiler lassen oder als ein Zweiteiler?
Nee, ich würde es schon erstmal so lassen, dann können wir uns ja sonst unsere Themen aufsparen. Was ich noch hatte, wenn wir einen Zweiteiler machen, will ich nicht.
Halt es mal bei dir, vielleicht machen wir nochmal eine Folge. Fand ich eine spannende Frage, jetzt kann ich mir natürlich Gedanken machen. Kurze Antwort darauf, ich bin niemand, der von den Back to the Roots, also von dieser Back to the Roots Fraktion, also, dass man wieder alles mechanisch macht und alles so macht, wie man es vor 100 Jahren gemacht hat, sondern ich bin schon sehr technikoffen. Ich würde da schon versuchen, Technik mit reinzunehmen, wo sie eben auch angebracht ist. Ich meine, die Solarzelle ist ja das Simpelste, dass man sowas zum Beispiel mit reinnimmt. Und es gibt auch bestimmte Dinge aus der Moderne, auf die ich nicht verzichten möchte.
The sky is the limit beim Nils.
Ja, natürlich. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich finde das auch. Ich finde es halt auch unglaublich spannend, ne? So Technologisierung. Wenn ich dann sage, okay, wenn ich so weit gehe, ich habe das bei meinen Top-Pflanzen schon mal ausprobiert, dass ich einen Sensor drin habe, dass ich weiß, okay, die brauchen jetzt Wasser oder die brauchen die und die Nährstoffe. Oder dass ich, das gibt's ja bei allen möglichen, zum Beispiel bei den Bienen auch, hast du so eine Waage drunter, dass du sagst, okay, die haben jetzt so und so viel eingelagert, jetzt muss ich gucken. Oder ein Thermometer dann drin. Das gibt's ja in allen Bereichen. Und das sehe ich halt. Klar, es kann natürlich ressourcenaufwendig sein, aber wenn das jetzt keine übermäßigen Auswüchse annimmt, bin ich da auch offen für vieles.
Ja, super. Das ist ja irgendwie langweilig, weil wir immer auf derselben Seite sind. Vielleicht finden wir doch irgendwas, wo wir auseinandergehen.
Okay, ja, bis zum nächsten Mal suche ich nach so vielen Nachteilen, dass ich vielleicht eine andere Position habe.
Okay. Ja, fand ich spannend. Gut. Auf jeden Fall.
Hat mir
gefallen, das Konzept.
Genau, könnt ihr ja auch gerne mal euer Feedback schreiben, wenn ihr sagt, okay, da haben wir gar keine Lust drauf, dann war das auch die letzte Folge dazu vielleicht. Und wenn ihr sagt, cool, gerne nochmal, redet mal über das und das Thema, dann können wir es ja auch mal wirklich als offene Thementagung bezeichnen und sagen, wir nehmen auch eure Themen mit rein, die ihr vielleicht mit reinschmeißt. Und wir können ja uns so einen Lostopf machen, dann ziehen wir immer ein Thema raus und dann reden wir weiter drüber. Also, wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne, die kommen dann hier in die Verlosung. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Nächstes Mal erzählen wir euch, wie es mit unserer Permakultur weitergeht. Wir haben da schon sehr viel geplant. Und ja, ich hoffe, ihr macht auch ein bisschen weiter. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.